Live aus dem Radio 1 Studio im Admiralspalast. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Das waren tatsächlich They Might Be Giants. Der Track heißt Underwater Woman aus einem neuen They Might Be Giants Album namens Glean, das heute erschienen ist. Ja, Zeichen und Wunder. Natürlich nur hier im Soundcheck auf Radio 1. Herzlich willkommen dazu. Trotz schwerster Muskelfaserrissverletzung des Moderators. Aber es geht ja nicht um mich, es geht um die Sache. Es ist ja auch gar nicht mehr meine freie Entscheidung. Es ist die Sache, das Ding, die Wahrheit zu sprechen über Popmusik an diesem Freitag, an dem die neuen Platten kommen, heute Abend mit Fanny Tang. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Gerrit Bartels ist dabei.
Ja, schönen guten Abend.
Vom Tagesspiegel und vom Spiegel, derzeit aber in Elternzeit. Viele vermissen ja schon seine pointierten Artikel. Tobias Raab, schönen guten Abend.
Hallo.
Mein Name ist Andreas Müller, Stefan Linder ist unser Techniker heute Abend. Es geht um neue Platten von Timo Lassi, von Soak, von Matthew Herbert. Und wir beginnen mit einem Debüt, einem Solo-Debüt jedenfalls, und das kommt von Jamie XX in Color. Gerrit, bitte.
Ja, Jamie XX dürfte vor allem den Leuten als Mitglied des Indie-Pop-Trios The XX bekannt sein. Die hatten zwei Alben, 2009 und 2012, die hießen sie XX und Coexist, wurden damit zu richtigen Popstars eigentlich, sind so aus diesem Indie-Ghetto rausgekommen und es sind tatsächlich zwei sehr schöne, allerdings auch sehr melancholische Alben, also für die man schon irgendwie eine Antenne braucht. Bürgerlich heißt Jamie XX Jamie Smith, er ist 26 Jahre alt. Bei The XX ist er vor allem der Produzent, der Mann im Hintergrund, Sound- und Geräuschbastler. Also sitzt an den Samplern und den Drumcomputern und musikalisch sozialisiert worden ist er in der Jungle Dubstep und Post-Dub-Szene von London. Hat sich einen Namen auch gemacht mit Remixen für Florence and the Machine, für Adele, Alicia Keys. Und mit dem Soloalbum, also es gab schon so eine Art Soloalbum, also das ist so, nennen wir es das inoffizielle Soloalbum, das kam schon mal 2011, hat er das veröffentlicht, das ist das allerletzte Album des großen Soul-Poeten und Sängers Jill Scott Heron, I'm New Here, das hat er eben mit sehr schönen, sehr schlackrigen Beats unterlegt, das hieß dann We Are New Here und war ziemliches erfolgreiches Album eigentlich und jetzt eben das zweite Soloalbum oder eben das erste originale Soloalbum in Color. Wenn man es so das erste Mal hört, klingt so vordergründig wie eigentlich eine Fortführung der beiden XX-Alben. Gerade so stimmungsmäßig, vielleicht elektronischer, beatlastiger, auch weil eben seine beiden Mitstreiter wieder mit dabei sind. Also die singen halt immer so in manchen Stücken Romy, Madley Croft und Oliver Sim. Also die haben ja diese wunderbar verhangenen Stimmen und das hört man hier auch wieder ganz schön. Wenn man das Album da mehrmals hört, also dann merkt man schon, was für ein Wunderwerk aus Sounds das eigentlich ist und aus Klangsignatur. Also man kann es als musikalische Sozialisationsgeschichte vielleicht beschreiben, machen wir gleich. Und ja, jetzt hören wir erstmal eins der vielen wunderbaren Stücke, Sleep Sound.
Musik von Jamie XX aus seinem Album In Color hörten wir Sleep Sound hier im Soundcheck auf Radio 1. Und ich schreie es heraus, ich hätte nicht damit gerechnet, womit, dass es eine so tolle Platte werden würde. Wie findet ihr die Platte?
Ich gebe dir recht. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber ich bin total begeistert und für mich ist vor allem an dieser Platte was ich sehe, ist eigentlich also einen sanften Sound und Beats Dompteur. Also ich habe das Gefühl, um den rum sind all diese technischen Möglichkeiten, sein Ruf, sein Können und trotzdem wird er nicht Opfer dieser technischen Möglichkeiten oder irgendeiner zu hochgegriffenen Vision, sondern er bedient sich praktisch traumwandlerisch an diesem Material und macht daraus irgendwas, wo in der Mitte immer fast so eine wie so eine esoterische Erscheinung steht oder sowas. Also ich hatte so ganz sinnliche Bilder eigentlich, als ich dieses Album gehört habe.
Ich habe, bevor ich die Platte gehört habe, den Text im New Yorker gelesen über die Platte. Und in diesem Text geht es die ganze Zeit darum, deswegen hatte ich auch minimale Erwartungen an dieses Album, in dem Text geht es die ganze Zeit darum, dass dieser Jamie Smith, der 26 ist, so mit unglaublicher Nostalgie auf die 90er zurückblickt, also quasi ein Jahrzehnt, wo er eigentlich ein Kind war, aber wo er sich sozusagen eine Vergangenheit herbeifantasiert, wo sozusagen die Rave-Welt noch in Ordnung war und dass er jetzt sozusagen in seiner Musik versucht, ein Gefühl wieder aufzurufen, was dieser Melancholie aus dieser Melancholie über dieses verlorene Paradies sozusagen Ausdruck verleiht. Das ist ja in England so ein Topos, der kommt ziemlich häufig vor. Also das ganze Werk von Burial zum Beispiel folgt dem gleichen Muster. Und ich war ehrlich gesagt dieser Erzählung, dass man diesem verlorenen Rave-Paradies irgendwie nachweinen muss und dass man das in musikalischer Melancholie auf Platte gießen sollte, der war ich überdrüssig. Das wollte ich nicht mehr. Da dachte ich so, und ich will das nicht mehr hören. Weil das auserzählt ist und diese, wie James Murphy das mal so schön genannt hat, false nostalgia for the unremembered 80s, das ist bei LCD Sound System, in dem Fall sind es dann die unremembered 90s, irgendwie ist mir das über. Was toll ist an der Platte jetzt, ist, dass diese Platte für mein Gefühl erstaunlich modern ist. Die spielt total im Hier und Jetzt. Das ist eine Platte, die sozusagen diesem allgemeinen menschlichen Gefühl der Melancholie Ausdruck verleiht, aber eben so, wie die XX-Platten das auch gemacht haben, aber mit einer federnden, eleganten, minimalistisch-modernistischen Beat-Konstruktion, die für mich überhaupt nichts Rückwärtsgewandtes hat, sondern die ganz genau weiß, wo heute die Musik spielt. Und das hat mich total überzeugt und begeistert. Ich finde die Platte toll.
Ich glaube auch, dass eine gewisse Nostalgie trotzdem drin ist, aber das ist auch okay so. Es ist auch diese komische Situation, die auch auf dem letzten XX-Album ja zu hören war, nämlich Musik, die man hört, wenn man draußen vorm Club steht, was mir bei XX ziemlich auf den Sack ging, weil ich dachte, das brauche ich eigentlich nicht, also entweder geht rein oder lasst es. Er ist eben so ein bisschen draußen vielleicht auch, aber es hat dieser Platte extrem gut getan. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir hören erstmal einen weiteren Track, der heißt Obvs oder Obivis. Jamie XX aus seiner neuen Platte In Color, und Gerrit Bartels, der hier diese Platte mit betreut hat, hat nur Songs ausgesucht, auf denen nicht gesungen wird. Allerdings ist es auch tatsächlich so, dass zur Mitte der Platte braucht, bis Oliver Sims Stimme zum Beispiel zu hören ist. Also ein frappierender Effekt übrigens, wie ich finde. Er lässt sich da sehr viel Zeit, bis überhaupt mal so eine richtige menschliche Stimme erklingt.
Stimme ist ja auch ein Problem, wie man gleich bei Matthew Herbert sehen wird.
Findest du? In dieser Musik? Yep. Oder?
Ach so. Absolut.
Okay.
Aber das Tolle vielleicht nochmal an dieser Platte, weil wir jetzt schon das Thema Melancholie hatten.
Und Nostalgie.
Also, und Nostalgie ist, also ich habe dieses Album tatsächlich gehört ohne Vorwissen. Ich habe jetzt mich gar nicht weiter groß drauf eingelassen. Ich kenne die beiden CXX-Platten und habe das tatsächlich, also jetzt mal so rein stimmungs- und gefühlsmäßig gehört. Und ich meine, diese Melancholie, die du jetzt als eine analysiert hast, die natürlich über die verlorene Zeit und die verlorene Jugend halt in den 90er Jahren irgendwie herrührt, bei ihm jetzt, die kommt natürlich bei den Hörern dann auch ganz gut an. Also du kannst diese Platte wirklich hören und dann strömen Erinnerungen, dann kannst du irgendwie so deinen Gefühlshaushalt irgendwo so in ganz andere, ja, Aggregatzustände bringen. Und das finde ich eigentlich ziemlich erstaunlich, weil du dann eben tatsächlich dann beim zweiten, dritten, vierten Hören hörst du dann eben einfach, wie diese Musik gebaut ist, was da alles so drin ist für Kleinigkeiten und was aber nicht unbedingt eine Rolle spielt. Also das klingt schon alles irgendwie dann ja sehr harmonisch und auch gar nicht so konstruiert. Also
er hat ja diese ziemlich gelobte, ich fand sie gar nicht so gut, Single London Raver hieß die, glaube ich, die ich extrem konstruiert fand. Die war relativ lang auch, also für eine Radiosingle jedenfalls 6 Minuten irgendwas. Die fand ich sehr baukastenmäßig. Deswegen hatte ich auch hier jetzt nicht so wahnsinnig viel erwartet. Und das hat er tatsächlich, wie Fanny ja eben auch meinte, offensichtlich sehr gut bewältigt. Ich fand ihn so als Remixer auch nie so spannend, wie er hochgeschrieben wurde. Er hat da offensichtlich was erreicht, einfach auch von seinen Skills. Interessant finde ich eben auch hier, dass wir es für ältere Menschen wichtig, eine Clubmusik haben, die teilweise dann vielleicht auch in einem Club funktionieren könnte, vielleicht dann auch als Remix, aber die uns, die wir dann eher auf dem Sofa sitzen, daran erinnert, wie es denn nochmal war, damals irgendwie im Club. Und das ist natürlich so ein leicht nostalgischer, aber auch melancholischer Blick zurück, weil let's face it, außer Tobias Rapp, der nun auch schon über 40 ist, aber noch nicht so alt wie ich zum Beispiel, macht man das ja nicht mehr so richtig und überhaupt. Und dann sitzt man dann ja vielleicht doch an der Bar. Und ein Wort vielleicht noch, also diese 90er-Verbindung finde ich insofern auch spannend, weil wir damals mit so Acts wie Future Sound of London und auch so ein paar Warp-Acts schon das erste Mal diese Musik über Musik hatten, im Sinne von, da gab es Typen, die haben das nochmal zusammengefasst, was vorher an technoiden Klängen da war, und haben abstrakte, teilweise retrofuturistische Gedankenspiele drüber gemacht, die ich hier im Sound teilweise wiederfinde. Das finde ich ganz interessant. Vielleicht ist es dann aber auch nur diese Melancholie, die den Sound bestimmt, ich weiß es nicht.
Ich finde, was die Platte aber zum Beispiel auch ganz stark tut, ist, sie generiert so eine Parallelwelt. Und das hat er ja auch, glaube ich, gesagt, dass er sich oft so eine Welt vorstellt, in der nur Sounds regieren, und zwar solche, die für ihn irgendwie schön sind und perfekt sind. Und also im Grunde eine bessere Welt in Form von seiner Musik, wie er sie hört. Und ich finde, dass das auf dieser Platte auch insofern deutlich wird, als die so bescheiden ist. Also die ist, man hat das Gefühl, der macht Musik, die er mag, was man bei anderen Stilen, finde ich, immer schneller so sagen kann, oder was Leute dann auch oft sagen, ja, das ist eben so Musik, die wir selber auch gerne hören würden. So. Und ich finde oft, dass es bei elektronischen oder im weitesten Sinne solcher Art Musik so, dass die Leute dann eben doch nicht das machen, was sie dann wirklich selber gerne hören würden, wovon sie sich irgendwie berührt fühlen würden. Und da habe ich das Gefühl, in dem Fall, das ist rund. Das ist irgendwie alles eins.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, dass das Problem in der elektronischen Musik, oder es ist ja gar kein Problem eigentlich, ist, Dance Music ist funktionale Musik normalerweise. Also die meisten Dance-Produzenten machen ja nicht Musik, die sie auf dem Sofa hören wollen, sondern die machen Musik, die sozusagen auf der Tanzfläche knallen muss. Und wenn sie ein Album machen, dann stellen sie sich meistens hin und überlegen sich irgendwie, okay, jetzt mache ich was, was nicht notwendigerweise auf der Tanzfläche knallt, aber was sozusagen die Mittel benutzt, die ich sonst auch bei meinen Dance-Tracks benutze, und dann mache ich was, was so zum Zuhören ist. Und die meisten haben aber sozusagen, bei den meisten Dance-Produzenten oder Produzenten, die in diesem Feld arbeiten, oder bei vielen, reicht aber der künstlerische Atem nicht, um das wirklich über die Strecke zu bringen. Das ist dann einfach Dance-Music in langweilig.
Gibt es das aber nicht? Also das Dance-Musik, funktionale Musik ist, also ich meine, das war tatsächlich in den späten 80er, 90er Jahren, aber dass es dann irgendwann auch immer schöner wäre, also nicht nur knallen sollte, sondern schöner werden sollte, auch songorientierter wurde, oder dass bestimmte Momente immer wieder generiert werden sollten, auch in Clubs, ja, wo eben tatsächlich, wo es nicht nur knallt, sondern wo es auf einmal leiser wird, wo es ja schöner, melancholischer so und so wird, das ist doch eigentlich also schon gang und gäbe. Also das
würde was ich meine ist, es gibt sozusagen einen Unterschied zwischen dem Albumformat und dem Einzelstückformat. Das gibt's bis heute. Also die meisten Einzelstücke, die von Dance-Produzenten gemacht werden, die werden jetzt nicht auf Basis von Home-Listening-Erwartungen gemacht, sondern von da draußen müssen sie funktionieren Erwartungen. Und das, was das Album einlösen soll und bei Dance-Produzenten eben recht selten einlöst, ist, darüber hinaus zu zeigen, ich habe auch sonst noch was zu sagen.
Ja.
Und oft funktioniert das nicht. Oft machen Dance-Produzenten das eher auch nur, um sozusagen ihre Gagen hochzutreiben, damit sie sozusagen ernster genommen werden. Aber in seinem Fall, finde ich, funktioniert es tatsächlich total gut. Ich finde, es funktioniert so besser als bei den Einzeltracks sozusagen. Also.
Und ansonsten, the rest is noise. Jamie XX aus seinem Album In Color, das Stück The Rest is Noise. Und das ist die Wertung.
Hit, 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 Hit.
Zu Recht.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, Jamie XX, eigentlich noch ein Youngster, was die Produktion solcher Musik angeht. Und jetzt kommen wir schon zu einem fast schon Veteran, nämlich Matthew Herbert hat eine neue Platte gemacht, The Shakes. Tobias Rapp, bitte.
Ja, Matthew Herbert. Man könnte auch sagen, der Fall Matthew Herbert. Als der vor 20 Jahren anfing, Musik zu machen, als Hausproduzent damals, der so Maxis rausbrachte, unter verschiedenen Pseudonymen und dann schließlich auch unter seinem, erst nur unter dem Namen Herbert und dann auch unter dem Namen Matthew Herbert, war das tatsächlich einer der innovativsten und originellsten Hausproduzenten, die so in Europa unterwegs waren. Das war jemand, der musikalisch Sachen vorgedacht hat, die dann eigentlich erst in den Nullerjahren so richtig Kraft gewonnen haben, nämlich eine bestimmte Art von Minimalismus, Reduktion. Das war ja nicht die Klangsprache von Techno und House in den mittleren und späteren 90ern. Das hat er gemacht. Und er hat gleichzeitig auf sehr originelle Art die Möglichkeiten des Samplers demonstriert. Also ich erinnere mich, er ist einmal zum Beispiel in dem damaligen Club WMF aufgetreten und hatte so eine Chipstüte dabei und raschelte die ganze Zeit mit dieser Chipstüte rum, hatte ein Mikrofon, nahm das auf und drückte dann auf seinen Sampler-Tasten herum und dann konnte man sozusagen dabei zugucken, wie aus diesen Raschelsounds Beats wurden, wie diese Beats sich veränderten und wie da so ein Stück draus entstand. Das war und es war tanzbare Musik. Das war, glaube ich, für viele Leute, nicht nur hier in Berlin, war das doch ziemlich mindblowing, was Matthew Herbert damals so machte. Er ist das geblieben, so ein absoluter Virtuose des Samplers, der auch ein wahnsinniges musikalisches Talent hat. Das wird man der Platte jetzt, den Stücken, die wir hören, gleich auch anmerken. Der kann das, der fährt fast schon so barocke Klangszenarien auf. Der hat wahnsinnige Fantasie, auch Klänge zu generieren. Ich glaube, die einzige Parallele, die mir einfällt, wenn ich diese Stücke höre, sind die einstürzenden Neubauten. Die, ganz andere Baustelle, aber die machen auch alle ihre Sounds ja selber. Deswegen weiß man auch sofort, man hat es mit einem einstürzenden Neubauten-Track zu tun. So ähnlich ist das bei Matthew Herbert auch. Der hat eine wahnsinnige Imaginationskraft, wenn es darum geht, wie muss etwas klingen. Problem, irgendwann langt ihm das alles nicht mehr. Und er wollte irgendwie wichtig werden. Ich habe ihn mal getroffen, der ist leider Gottes ein totaler Wichtigtuer und Rechthaber. Und das spielt die ganze Zeit gegen ihn. Er möchte nämlich der Welt irgendwie beibringen, was politisch richtig und falsch ist. Und hat sich dann in den letzten 10-12 Jahren unglaublich, für meine Begriffe, unglaublich verrannt in das Herstellen von erzlangweiligen Konzeptalben. Da war die Platte über den Leben und Tod eines Schweins, die auch unglaublich virtuos ist. Man weiß nur überhaupt nicht, was soll der ganze Quatsch? Also die ganze Platte besteht nur aus den Geräuschen, die er aufgenommen hat von der Geburt bis zum Tod eines Schweins. Und es ist natürlich irgendwie fleischkritisch. Aber du denkst, das ist interessanter, drüber zu schreiben, als sie sich anzuhören. Was auch sozusagen der Effekt ist, weil Matthew Herbert einer der wenigen Produzenten ist, der regelmäßige kritische Coverage in allen Magazinen hat, weil man halt so gut drüber schreiben kann, weil es gibt was, worüber man schreiben kann. Es ist nicht einfach nur Beats und Plinks und Plonks, sondern ja, es ist fleischkritisch. Oder es ist kriegskritisch, ja, oder NATO-kritisch, wenn, oder nicht mal NATO, was, EU-kritisch, wenn es ein Stück über, wo lauter Sounds aus Bomben, die in Libyen abgeworfen sind, worden sind, benutzt wird. Für meine Begriffe war das immer problematisch, weil er sozusagen den aufklärerischen Impuls, den er ursprünglich hatte, dass nämlich in einem Sampler jedes Geräusch gleich ist, wieder einkassiert und sagt, übrigens, es gibt wichtige Geräusche, die benutze ich jetzt in kritischer Hinsicht. Und es kommt am Ende aber doch nur Musik dabei raus. Da ist ein Widerspruch, der sich für mich nicht auflöst. Seine neue Platte, so hieß es, soll die Rückkehr zum Dance-Album sein, The Shakes. Ich finde, also ich kann zu keinem Stück auf der Platte tanzen. Ich finde aber, dass sich in jedem Stück dieser Platte sozusagen Licht und Schatten in der ganzen Widersprüchlichkeit, Licht und Schatten des Matthew Herbertschen Talents, seiner Hybris, seiner Nervensägenhaftigkeit, aber auch in seiner Schönheit, das ist alles in den Stücken irgendwie da. Das erste Stück, was wir hören, ist auch das Stück, was die Platte einleitet, das heißt Battle.
Matthew Herbert und Battle aus seiner neuen Platte The Shakes hier im Soundcheck auf Radio 1. Also wir haben es gehört, die letzten Jahre kapitalismuskritisch, vielleicht dementsprechend auch, oder es mag der Grund sein, weshalb diese Platte LP des Monats in der Fachzeitschrift Konkret ist. Der Autor dort kommt übrigens zu ähnlichen Charaktereinschätzungen des Künstlers, wie eben auch Tobias Rapp sie geäußert hat. Hat allerdings auch eine wunderbare Anekdote zu der Schweineplatte. One Pig hieß die, glaube ich. Das war also fleischkritisch, schönes Wort. Aber die Organisation PETA, also diese internationale Fleischkritikorganisation, hat ihn total angekackt, diesen Matthew Herbert. Der habe nämlich aus dem Leid des Schweines Kommerz schlagen wollen. Was, wenn man diese Platte hört, natürlich kompletter Humbug ist, weil sie ist so unkommerziell wie nur irgendwas. Und Herbert war mega beleidigt, ist aus allen Wolken gefallen und hat wahrscheinlich seine Mitgliedschaft gekündigt.
Aber also das ist natürlich ein erzdummes Argument, aber es ist, trifft auch einen Kern, weil das, was Matthew Herbert mit diesen ganzen Projekten macht, ist natürlich, sich irgendwie bei Zeichen zu bedienen, die da draußen flottieren und die sozusagen in sein System einzuspeisen und damit sein System wichtig zu machen. Weil der Witz dieser Ästhetik von Matthew Herbert, so wie er sie als Sampler-Virtuose am Anfang ja so, wie ich finde, subversiv, sage ich sehr ungern, aber ich fand das subversiv, diese Idee von ihm zu zeigen, alles, man kann mit allem Musik machen. Lass es eine Chips-Tüte sein. Das ist ja ein wirklich wirklich origineller, alles wegpustender Gedanke, dass er dann im Nachhinein wieder sagt, übrigens, das Geräusch ist eben doch nicht alles das Gleiche, weil ich nehme nämlich fleischkritische und kriegskritische Geräusche und die transformiere ich dann so lange, bis sie sich anhören wie eine Trommel. Ja. Das ist, er könnte ja auch andere Geräusche nehmen, macht er aber nicht. Er hängt sich an so kritische Diskurse ran, um eben bei Leuten, die irgendwie auch so eine kritische Haltung zur Welt haben, irgendwie zu denken, oh, wir haben irgendwie was gemeinsam, jetzt kaufe ich mir auch mal eine Platte, die nicht, wo keine Texte drauf sind.
Was ist das denn jetzt bei dieser Platte? Also ich muss sagen, dass ich nicht wirklich rausgefunden habe, wo jetzt das Politische an dieser Platte ist, weil also als Konzeptalbum, also das merkt man ja auch, wenn sie jetzt wieder ein bisschen dance-lastiger ist und mehr Beats hat als eben diese vorherigen Platten, als diese richtig reinen Konzeptalben. Man merkt auch jetzt wieder sofort, das ist ein Konzeptalbum. Also es, ist so, es bricht so nach der zweiten Hälfte ab, da wird es auf einmal ganz anders, da wird es so orchestral, da kommen unheimlich viel Geräusche, da werden ja auch irgendwie so, ich glaube, Pistolenschüsse und all so ein Kram irgendwie gesampelt und Märsche und das, mir leuchtet das irgendwie nicht ein und man hat da wirklich so ein ganz ambivalentes Hörerlebnis.
Und, aber ich finde doch hier die Virtuosität, die Tobias ja eben auch beschrieben hat, also ich höre auf dieser Platte Sounds, die ich sonst nirgendwo höre, ich höre auch hier die Meisterschaft, also eine noch größere Meisterschaft als bei Jamie XX, es ist auch wieder eine Platte, die den Sofa-Clubgänger bedienen kann, mir hat die riesig Spaß gemacht, vor allen Dingen, wenn man sie mega laut hört über eine gute Anlage. Das ist einfach mal ein sonisches Erlebnis, wie man es eben in dieser Musik heutzutage kaum noch hat, wo eben häufig wahnsinnig viel einfach nur der dicke Balken auf dem Rechner zu sehen wäre, wenn man es in digitale Kurven auslesen würde. Und das hier atmet, lebt und ich finde auch die Stimmen zum Beispiel toll.
Darf ich jetzt ganz kurz nochmal ein Interlude, weil du immer auf den Sofa-Club-Gängern so rumreitest.
Rumreite?
Ja, nee, weil das jetzt schon zum zweiten Mal kommt. Ja, ich das geht mir irgendwie auf den Nerv. Wenn ich in einen Club gehe, dann also auch als alter Mann, jetzt sage ich einfach mal, ich bin ein alter Mann, dann will ich auch, dass es irgendwie knallt und dass es schön ist und dass ich tanze.
Man kann sich doch nicht gut unterhalten am Tresen.
Aber ich will mich dann auch gar nicht unterhalten. Wenn ich im Club bin, will ich mich auch nicht unbedingt unterhalten. Insofern bin ich, also das will ich nur mal kurz einschieben, bitte jetzt.
Also wir halten fest im Protokoll. Es ist 21.45 Uhr. Gerrit Bartels ist kein Club-Sofa-Gänger.
Nein.
Sondern.
Wenn dann schon richtig.
Das möchte ich dann mal sehen.
Oder wenn. Da jetzt immer noch dann doch
poste ich das irgendwie. Mache ich so ein Facebook-Posting und eben so eine komische Bemerkung. Kriegt einen Shitstorm und du kriegst einen Flug nach Los Angeles, wo Moby für dich spielt oder so. Egal. Wer die Geschichte kennt, weiß jetzt, was ich meine. Funny.
Also ich bin sehr zwiegespalten. Ich glaube, ich habe auch ein Problem mit dem Dogma dahinter und überhaupt mit Musikern, das hat Tobias ja alles schon gesagt, die sich als politische Missionare verstehen. Ich habe zum Beispiel auch aufgehört, Coldplay zu hören, als Chris Martin angefangen hat, jedes Mal vor den Konzerten da seine Weltverbesserungsvorschläge an den Mann zu bringen. Ich finde allerdings, dass es einen Unterschied macht, ob man einfach nur seine Rolle benutzt, das nervt mich zum Beispiel mehr, dass dann eine Rockband oder Popband wie zum Beispiel Coldplay vor den Konzerten da irgendwie noch einen Film zeigt über Peter oder so, nervt mich mehr, als wenn jemand dann sowas wenigstens künstlerisch verarbeitet. Und das, finde ich, passiert hier in manchen Stücken schon auf einem ziemlich hohen Niveau. Zum Beispiel auch, wie er mit Distanzen spielt. Also wie man sich dem Stück entweder nah oder fern fühlt, ist für mich analog mit dem Gefühl, wie ich mich bestimmten Phänomenen in der Welt nah oder fern fühle. Zum Beispiel sagen wir dem Tierschutz oder auch dem Umweltschutz. Sowas kommt in diesen Stücken ja als Sound vor. Also er übersetzt praktisch seinen Kommentar, seinen intellektuellen Kommentar zu dem, was ihn in der Welt stört oder was er vorgibt, was ihn stört, in Musik. Und das finde ich gut.
Das ist die Stimme von Rachel Debebe Dessalegne, die wir da gerade hören, als Feature-Gast bei Matthew Herbert, der übrigens auch Sam Best, Ade Omotayo als Gastsänger hat, der war früher bei Amy Winehouse im Background-Chor.
Ihr drei habt mir aber immer noch nicht erklärt, was jetzt das politische Konzept hinter dieser Platte ist. Da bin ich nicht hintergekommen. Und also falls es das geben sollte, weil jedes Stück hat auch nur, also die Stücke heißen ja alle eben mit einem Wort nur, Battle, Smart, Stone. Ich glaube, dies heißt Middle jetzt, was wir gerade gehört haben, oder? Ja. Und leuchtet mir nicht ein. Ne? Also das ist mir völlig unklar.
Also laut Interviews, die er gegeben hat, ist das Konzept dieser Platte, eine Platte zu machen über die Schwierigkeiten, die es heißt, heute eine Familie zu haben, wenn gleichzeitig da draußen so gemeine Dinge passieren, wie dass die Israelis im Gazastreifen Bomben schmeißen. Ich glaube, dass das ein total verkürzter, super dummbeuteliger Begriff von Politik ist und von Kunst auch. Und ich glaube, dass gerade, es gibt ja viele Interviews mit Matthew Herbert, wo er dann irgendwie schimpft, wie scheiße die Rave-Industrie ist und bla und wie schlimm das in den Clubs ist und wie kommerziell und so. Ich glaube, dass ausgerechnet dieser Typ, der einer der begabtesten Hausproduzenten ist, die ich kenne, deren Musik ich kenne, dass ausgerechnet dieser Typ wirklich die eine entscheidende Sache an Hausmusik nicht verstanden hat. Dass diese Musik politisch ist, nicht auf der Aussageebene, sondern auf der Körperebene. Die Politik von House und von Techno und diesen ganzen Dance-Musik-Richtungen ist das, was die Körper auf der Tanzfläche machen. Und nicht das, was irgendwelche Schlaumeier ihnen sagen. Und das hat genau, also diesen zentralen Schritt hat Matthew Herbert nie gemacht. Ich glaube, weil er es irgendwie nicht kann, weil er nämlich wirklich ein unsympathischer Kerl ist, der immer rumläuft und Leute rumkommandiert und Leuten sagen will, wie die Welt läuft, weil er denkt, dass er es so genau geschnallt hat. Deswegen kann der sich auf dieses Tanzflächending, was ja auch immer mit Loslassen zu tun hat, was mit irgendwie Demokratie zu tun hat, dass man mit anderen Leuten zusammen in einem, auf einer engen Fläche zurechtkommen muss für eine bestimmte Zeit, dass man sich irgendwie fallen lässt. Das sind alles Gefühle, die, glaube ich, Matthew Herbert sehr fremd sind, obwohl er ihnen eigenartigerweise sehr schönen Klang verleiht. Aber da liegt, glaube ich, das zentrale Problem, was der nicht versteht. Und mich ärgert das so, weil ich vermute, dass wenn dieser Typ mit den Fähigkeiten, die er hat, mal eine Platte machen würde, wo er nicht mir erzählen will, wie böse die Welt ist, das könnte eine tolle Platte sein. Ich glaube, dass er glaubt, dass diese Platte hier so eine Platte ist. Die soll ja ganz persönlich sein, so mit Familie und so. Aber für meinen Begriff ist sie das noch nicht richtig.
Gleichzeitig glaubt er aber auch nicht an Musik. Es gibt sogar auch Beweise für das, was Tobias gerade gesagt hat, auf der Platte, zum Beispiel in Form des Satzes "There's no safety in a beat". Das heißt, er glaubt auch gar nicht, dass man sich flüchten kann auf die Tanzfläche und sich dann besser fühlt, was andere wahrscheinlich so fühlen würden, sondern ja, er sieht.
Das ist aber auch ein sehr schöner Satz. Also der ist mir auch aufgefallen und da kann man drüber nachdenken.
Wir hören nochmal kurz rein in Stück Silence, Matthew Herbert. Ja, da müssen wir schon wieder rausschleichen aus diesem Track, aus diesem Album von Matthew Herbert, The Shakes. Das beweist auch, schlimme Menschen können tolle Musik machen, jedenfalls wenn man diese Wertung hört.
Hit, Hit, Hit.
Geht in Ordnung.
Ja, der Spielverderber, wie so oft, Gerrit Bartels.
Also ich protestiere jetzt gegen, also ich protestiere jetzt hier absolut. Da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden und ich finde, ihr habt jetzt auch nicht so geredet, als ob das ein Hit-Album ist.
Ich schon. Alle drei. Ich fand die Platte toll.
Er ist einfach.
Und vor allen Dingen Tobias.
Aber die Musik schon.
Ja. Klang auf hohem Niveau, würde ich sagen.
Bis zur Nachrichtenmusik von Francesca Belmonte. Die können Sie kennen, weil die in den letzten beiden Tricky-Alben als wichtige Gastsängerin zu hören war. Anima heißt ihre neue Platte und dieser Track heißt Hiding in the Rushes.
Live aus dem Radio 1 Studio im Admiralspalast. Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
Die Monophonics aus Oakland, beziehungsweise ja doch Bay Area, Oakland, San Francisco können sie sich nicht leisten. Lying Eyes aus ihrer Platte Sound of Sinning, die vergangene Woche erschienen ist. Und die ich richtig gut finde, vorher war es ja eher so eine etwas vernebelte Psych-Retro-Kapelle, jetzt ist es eher so eine Mod-Retro-Kapelle, aber schick. Hier am Anfang dieser Stunde des Soundchecks auf Radio 1, wo es jetzt weitergeht mit Funny Tank und Soak. Bitteschön.
Ja, wenn man sich Soak, die eigentlich Bridie Mons Watson heißt und 19 Jahre ist, so anguckt, dann hat man das Gefühl, dass dieses Teenager-Klischee des nachdenklichen, nicht ganz normkonformen Angry Young Man abgelöst worden ist von einem ganz neuen Rollenbild. Es gibt nämlich seit einiger Zeit sowas wie die Dreamy Young Woman. Die ist aber nicht träumerisch in so einem engelsgleichen, idyllisch-romantischen Sinne, sondern sie beherrscht die Kunst des leisen Punks, könnte man sagen. Also so eine Art Songwriter-Punk. Sie singt und spielt bewusst unperfekt. Sie schreibt zwar schon Songs, seit sie 13 ist, hat die anfangs aber nur ihren Eltern vorgespielt und dann irgendwann ist sie im Internet unglaublich beliebt geworden. Sie widersetzt sich sowohl musikalisch als auch optisch sämtlichen Schönheitsidealen oder Trendgeboten, sieht dadurch aber natürlich in gewisser Weise noch viel trendiger aus, also so nerdy, trendy. Ihre Songs klingen dadurch auch irgendwie besonders, obwohl sie rein kompositorisch eigentlich gar nicht viel mehr sind als ganz gute Einfälle, die sie stimmungsvoll montiert. Dennoch ist Soak derzeit das neue große Songwriter-Ding in Großbritannien. Alle großen Zeitungen haben über sie geschrieben als eine, die man, also one to watch. Sozusagen, sie kriegte für ihr eines Lied, das hören wir gleich auch, über 2 Millionen Klicks auf Spotify. Und ihre Live-Shows scheinen auch Momente zu sein, die die Leute ganz tief berühren. Ich frage mich, obwohl ich Sympathie habe für diese Frau, ist es wirklich ihre Musik? Ist es der Song? Ist es sie? Oder ist es einfach eine gute Geschichte, die eine Menge Leute sich gerne erzählen? Denn sie ist eine junge lesbische Frau, die fragile Songs schreibt in einem von jeher zerrissenen Land, Nordirland. Before We Forget How to Dream heißt ihr Debütalbum und hier jetzt der Spotify-Renner B.A. Nobody.
Be a Nobody, Soak, aus ihrer Platte Before We Forgot How to Dream. Also, ja, du hast Forget gesagt. Das ist die spannendere Variante. Ne? Das ist ja eine aktive Warnung. Das hier klingt ja dann schon wieder so ein bisschen
um die Ecke.
Pubertär, altväterlich.
Wie ja auch der Titel des Liedes sich so schreibt, Be a Nobody, also ein Nichtkörper. Mhm. Und B.A. auch so wie Bachelor, also B.A.
Mhm. Aber da kann man nur sagen, das sind die Verheerungen, die Gender Studies in den Gefilden der Popmusik angerichtet haben.
Allerdings.
Womit ich nichts gegen Gender Studies sagen will, das ist natürlich total wichtig, aber der Niederschlag in der Popmusik ist erstaunlich dafür, dass es doch eigentlich ein sogenanntes Orchideenfach ist.
Und was ja jetzt auch nicht unbedingt gegen diese Musik von dieser doch noch sehr jungen Frau eigentlich spricht. Dream Pop ist ja dann auch immer so gleich das Label, was man da drauf packen kann. Und ich habe irgendwie bei ihrer Stimme, ich habe mich dann immer, na klar, dann denkt man an so, ja eben so Bands wie Beach House oder ich musste als dann wieder mal älterer Mann an Hope Sandoval von Mazzy Star denken und Paisley Underground und so ein Zeugs. Und das meanderte dann aber immer so zwischen eben so schon etwas reiferen Damen und dann hat die aber auch was wahnsinnig Kindliches in der Stimme, also wo das so trällert und so zwitschert und wo man dann eben auch nicht so richtig weiß. Und ich finde auch, dass es eher, also das lebt eigentlich auch alles eher vom Sound als jetzt von den Songs, weil so richtig, du hast es irgendwie als richtungslos, glaube ich, in deinem Text beschrieben. Ich finde auch, es sind eher so Schnipsel, die sie da zusammengetan hat. Und
ich fand die Beobachtung von Fanny, die man im Tagesspiegel ja auch und auf der Radio 1 Website nachlesen kann, sehr, sehr interessant, weil die strenge Dame Tank, die sich ja sehr gut auskennt mit Singer-Songwriter-Tum, feststellt, diese Soak ist keine Singer-Songwriterin, weil ihr offensichtlich jetzt in Klammern und gar nicht abgedruckt, aber wahrscheinlich gedacht, das Können fehlt, um richtige Songs zu schreiben. Es sind dann teilweise Atmosphären und Flächen. Fand ich eine sehr schöne Beobachtung. Eine gewisse Strenge soll ja auch ab und zu sein. Ich finde diese Platte aber ganz schick eigentlich, weil mir diese Sounds und Flächen sehr gut gefallen. Also ich bin gar nicht so sehr auf die Inhalte da abgefahren. Das ist so ziemlich an mir vorbeigerauscht. Interessant finde ich auch die Aufforderung von Soak, man solle diese Platte in einem abgedunkelten Raum hören, der nur durch ein paar Kerzen erleuchtet wird. Und dazu soll man Pizza essen. Das dachte, Pizza? Okay. Das haben wir jetzt hier leider gar nicht gemacht, deshalb dann natürlich ist es auch schwierig, ist vielleicht für uns diese Platte richtig zu bewerten. Wir hätten noch eine Pizza bestellen sollen. Und
Das spricht aber auch für ihre Unbedarftheit, weil warum Pizza essen, warum dunkel, was soll der, also das ist wirklich...
Hey, sie hat diese Songs geschrieben, da war sie 16, 17, sie ist jetzt 19, das ist doch genau, und heute sind ja die 19-Jährigen, das sind ja die 13-Jährigen von früher sozusagen. Ich finde das toll. Also, das
stimmt doch. Also sind nicht die 19-Jährigen die 30-Jährigen?
Nein, die 30-Jährigen sind die 18-Jährigen von früher.
Die 13-Jährigen sind doch die jetzt 19-, 20-Jährigen.
Mir kommt das so vor, also sie hat sich in einem Interview, glaube ich, ganz vehement so gegen solche Castingshows ausgesprochen, unter anderem, was ja jetzt auch nahe liegt, wenn man diese Musik hört. Ich glaube aber, dass sie genau aus dem Grund, weil es diese Castingshows gibt, auch so bekannt geworden ist, weil sie genau die andere Seite bedient. Sie ist praktisch das gefundene Fressen für die Opposition zur Castingshow und weiß es, glaube ich, gar nicht so richtig, dass sie eigentlich dann doch genau dieselben Mechanismen bedient, indem sie zum Beispiel sich so betont anders verhält und so betont anders auch ist, wenn sie auftritt. Und ich meine, sie kann natürlich nichts dafür, dass sie jung ist, aber wenn man jetzt sich fragt, warum kann sowas überhaupt so bekannt werden, denn es ist jetzt, ich glaube, da sind wir uns einig, es ist jetzt nicht irgendwie überdurchschnittlich genial, was sie macht. Es ist natürlich, die ist klug, die hat Ideen, die macht wahrscheinlich auch das Richtige als Person, aber es ist eben doch, finde ich, sehr unausgegoren noch. Und ich habe immer auch das Gefühl, das ist der zweite Punkt, dass die Leute, sobald sie irgendwie jemand Junges antreffen, der halbwegs was im Hirn hat in der Musikbranche, sind sie sofort total hin und weg. Und ich glaube, das ist, weil die einfach so gar nicht mehr gewöhnt sind, dass junge Leute auch einfach teilweise denken können.
Darüber denken wir jetzt mal nach. Da war das Stück zu Ende. Blood, geschrieben B-L-U-D. Das ist irischer Slang wahrscheinlich von Soak hier.
Also was ich auch ein bisschen vermisse, ich möchte das gar nicht so schlecht machen, aber ich stelle mir immer vor, mit 19 und diese Songs, du hast es ja nochmal betont, sind sogar teilweise aus der Zeit davor, wo sie noch jünger war, da stelle ich mir irgendwie teilweise was Kraftvolleres vor. Also wenn schon jung, dann kann es doch auch ein bisschen, also bei so einer Art von Songwriting, also natürlich ist das ein zurückgenommener Ansatz und auch so hat so was Zartes, aber trotzdem, das Zarte kann ja auch mehr Energie haben.
Ich würde ja gerne nochmal sagen, du hast jetzt gesagt, 2 Millionen Spotify Klicks und wäre wahnsinnig der Hype in Großbritannien dann. Ne? Und also
die spielt hier auch im Lido zum Beispiel. Das ist ja jetzt kein kleiner.
Also im Lido, das sind irgendwie da.
Ja, aber für Deutsch so klar. Aber die hat halt auf dem Glastonbury auf der großen Bühne gespielt. Und hier spielt sie dann halt im Lido.
Ja, da gab es halt viel BBC-Action, sie auf der Longlist der Stars oder Stimmen für 2015.
Genau.
Das ist dann natürlich, das hat schon eine gewisse Reichweite in England, sowas. Aber ich wollte nochmal auf die denkenden Jugendlichen zu sprechen kommen. Also können junge Menschen denken? Das ist eine wichtige Frage in unserer Zeit, glaube ich. Ich weiß es nicht, kenne keine jungen Menschen, jedenfalls nicht in diesem Alter von Soak. Ich habe aber gehört, dass die anders jetzt schon wieder sind als die schon ein bisschen älteren, also so, die so um die Ende 20 sind. Dass es bei diesen jungen Leuten schon wieder ganz andere Interessen gibt, als jetzt hier, also für die ist ein Computer halt nur noch so ein Tool und nicht mehr Fetisch und all solche Dinge und das ganze digitale Zeug, egal, es ist halt da, kann man machen, muss man aber nicht. Da ist natürlich so eine Figur, die sieht ja auch sehr schrundig aus, muss man ja auch sagen. Also wie so ein Straßenköter, wie so ein nordirischer Straßenköter. Das ist doch super Projektionsfläche. Das ist doch irgendwie, was willst du denn machen? Also als what can you do but to lauf around mit einer Köterfrisur? Ist doch alles, du bist ja heute irgendwie, deine Claims haben ja andere schon für dich gesteckt. Du hast ja gar keine Chance mehr. Und das ist dann natürlich ja klar, dass das erstmal interessant ist. Leider eben nicht so ganz tragfähig vielleicht über die ganze Fläche. Wobei ich es als Atmosphäre, diese Dreiviertelstunde dieser Platte, irgendwie gut finde.
Also ich finde die Platte, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig. Mir sagt das nichts. Aber mir leuchtet ein, was du sagst. Und ich glaube, dass, dass es gibt ja auch ein Recht darauf, merkwürdig in die Welt zu starten. Vielleicht ist es bei dir interessant, sozusagen growing up in public. Ich meine, wer weiß, was aus dir wird. Vielleicht nichts. Vielleicht kommt da aber irgendein interessantes Modell in 5 Jahren dabei raus, wenn sie ein bisschen gerade im Kopf ist.
Nein, das ist ja das, diese ganzen Figuren. Ich meine hier Jake Buck war ja, ist ja auch so ein Köter-Typ, auch mit so einer schrottigen Vergangenheit irgendwie. Auch eine tolle Projektionsfläche gewesen. Dann egal, da gibt's zig Figuren. Also wir haben ja, es ist ja nicht mal mehr wie diese Schule 2005, wo du irgendwelche Rockbands hattest, wo du eine riesen Explosion hattest, die alle, oder manche von denen immer noch ein zweites, okayes Album gemacht haben. Aber diese Leute hier, die werden nichts mehr machen. Warum denn auch? Es ist in einer Saison durchgereicht und dann war's das. Dann kommt das nächste Ding.
Ja gut, aber sie ist 19, 18 oder 19 und man muss, glaube ich, wirklich immer 3, 4, also wenn sie wirklich eine Künstlerin ist, wenn sie wirklich dabei bleibt, dann muss man eben nicht über ihr erstes Album reden, sondern dann doch irgendwann über ihr drittes oder viertes Album. Und wenn das immer noch so ist wie das jetzt, dann kann man sagen, tschüss, auf Wiedersehen, das
wird nichts. Also ich glaube, wenn man die gute Frau vor sozusagen retten möchte, dann kann man sagen, das Künstlermodell ist interessant, die Platte geht so. Und möglicherweise kommt aus diesem Künstlermodell dann irgendwann mal was ein bisschen mehr, ein bisschen weiter trägt als das, was da jetzt gerade rauskommt. Mir leuchtet das ein, was Andreas gerade gesagt hat, dass das
lass uns nichts über die Musik
gute Projekt, ne? Genau, also, nein, das ist ja völlig klar. Also wie steht es so schön auf Dietrich Dietrichsens Buch hinten drauf, dass die Grundgeste des Pop ist doch immer die Frage, wie sind denn die drauf? Und natürlich ist die Frage bei der, wie bist denn du drauf, das ist eine interessante Frage.
Sea Creatures, Soak, aus ihrer Platte Before We Forgot How to Dream, mit dieser Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit.
Den habe ich gegeben.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, wir müssen über Jazz reden. Das unfassbarste Comeback einer extrem toten Musik ist Jazz in 2015. In Berlin jedenfalls und noch in ein paar anderen Metropolen auf dieser Welt. Mikroszenen teilweise. Mikroszenen, die dann aber auch schon wieder eine gewisse Wucht entwickelt haben, wie wir kürzlich beim X-Jazz-Festival erleben konnten, wo auch wieder so 13.000, 14.000 Menschlein in ein paar Clubs gegangen sind, um sich Jazz anzuhören. Völlig verrückt. Woran das liegt, wir werden mal eine Sondersendung irgendwann dazu machen oder eine, vielleicht sogar eine, ein Festival oder wie sagt man, ein Symposion. Ich weiß es nicht. Es ist mir noch nicht ganz klar, es ist irrsinnig, es ist nicht normal, aber es ist schon faszinierend. Ich selbst, das wissen manche, komme ursprünglich vom Jazz, war ein Free-Jazz-Stalinist viele Jahre meines Lebens, bin dann da ausgestiegen und vor ein paar Jahren zurückgekehrt darüber, dass ich finnische Jazzmusiker gehört habe, die diese Musik wieder so spielten, wie sie sich eigentlich gespielt gehört, nämlich vital, stylisch, Typen sehen alle irgendwie gut aus, haben eine gute Performance, können wahnsinnig gut spielen, ohne das aber auszustellen. Und ohne jede Furcht davor, dass vielleicht jemand auch seinen Hintern dazu bewegen könnte. Also man kann zu dieser Musik dann auch mitunter tanzen, wenn man will. Das tun in Helsinki vornehmlich auch junge Menschen. Ich habe das im vergangenen Jahr erlebt, es war völlig hin und weg davon. Und die Orte sind dann eben nicht verschnarchte Jazzclubs oder so, sondern geile, stylische Locations, wo diese Musik dann eben auch hingehört. Man könnte ganz schnell wieder die Retro-Keule schwingen, was aber völlig falsch ist, wie wir dann gleich auch hören werden. Eine der Figuren, die mich besonders beeindruckt hat, ist der Tenorsaxophonist Timo Lassi, der jetzt sein fünftes Soloalbum mit einer Band, die tatsächlich auch schon so lange zusammenspielt, so um die 10 Jahre, ich habe die mal live gesehen, unfassbar tighte Band, eingespielt hat. Love Bullet heißt sie und wir steigen ein gleich in diese Platte mit dem Stück Green Pepper Strut. Das Timo Lassi Quintett mit Georgios Kontrafuris, Wurlitzer Orgel, Antti Lötjönen Bass, Teppo Mäkinen Schlagzeug und Abdissa Assefa Percussion. Und auf einigen Stücken gibt es noch Gäste, nämlich Jukka Eskola, unglaublicher Trompeter, und der junge Pano Savolainen, der dann Vibraphon spielt. Aber im Prinzip dieses Quintett, wie gesagt, spielt so seit etwa 10 Jahren zusammen. Sehr rar natürlich im Jazz, dass Bands so lange zusammenspielen. Und wenn Timo Lassi in Helsinki etwa auftritt, auf Festivals oder so, kommen einfach auch mal 4.000 Leute und der Laden brummt und brennt.
Aber sag mal, Andreas, du musst jetzt mal mich und auch alle Hörer darüber aufklären, was machen die Finnen denn eigentlich anders als zum Beispiel die Deutschen? Warum kriegt so ein kleines Land mit einer großen Metropole und noch ein paar kleineren Städten was hin, was in Deutschland offenbar nicht funktioniert, obwohl die Öffentlich-Rechtlichen, also ihr, irres Geld in Sponsorings für Jazz-Festivals und irgendwelche Nachtsendungen und so weiter und so fort. Da ist ja schon Geld da. Offensichtlich bringt es null. Warum?
Aber die Nachfrage bei Skandinavien ist auch ganz anders. Also zum Beispiel alle Freunde von mir, die aus irgendeinem skandinavischen Land kommen, hören seit Jahren total viel Jazz.
Warum?
Haben es immer, das weiß ich nicht, aber zum Beispiel eine gute Freundin von mir aus Dänemark, die war schon vor 10 Jahren jedes Mal zum Jazzfestival hier, hat da immer gearbeitet, hatte zu Hause nur Jazzplatten und wir sind ein Alter. Also für mich war das immer so wie so ein Exkurs. Wenn ich bei ihr war, haben wir immer Jazz gehört. Und ich dachte, das ist ja komisch
aber,
bei uns.
Aber ich glaube, also ich glaube, Leute, die Jazz hören, gibt es immer überall. Die Frage ist doch eher, warum gibt es in Deutschland, warum kriegen die, die Jazz spielen, das nicht hin, dass sie das auf so eine Art popularisieren? Wenn in Deutschland Leute Jazz hören, dann hören die alte Blue Note Platten.
Aber können wir vielleicht vorher das noch mal ein bisschen.
Das möchte ich gerne wissen.
Gibt es denn sowas wie diese, also wie Timo Lassi und seine Band? Gibt es denn so eine Band nicht in Deutschland? Also jetzt einfach, das wüsste ich nicht. Und sowas gibt es auch nicht auf dem Berliner Jazzfest.
Die gibt es zum Beispiel auch nicht in Schweden und nicht in Dänemark und auch nicht in Norwegen. Denn das Irre ist, wir sehen mal skandinavischer Jazz und so Blödsinn. Das ist alles total ausdifferenziert. In Finnland ist es tatsächlich so, dass die Kultur dort so ist, dass sie in den 50er Jahren extrem früh US-amerikanische Musikeinflüsse aufgenommen und absorbiert haben und haben sich wahnsinnig ernsthaft damit beschäftigt. Und natürlich alle kennen Aki Kaurismäki, der dann auch mal immer das zusammenfasst. Yes, I like Rock'n'Roll. Yes, I like Cadillac Cars. And yes, I like to drink beer oder so. Das ist tatsächlich so, dass das sind sehr, also anders als dann auch hier, wo es dann so schlimme deutsche Varianten von Rock'n'Roll und sowas gab, die haben das ganz anders genommen und sie haben irgendwie auch einen anderen Soul-Zugang. Das mag dann auch wieder geografisch sein, was auch immer.
Spannend. Stopp mal, Andreas. Das gab es in Deutschland aber auch alles. Es gab wahnsinnig großartige Jazz-Szenen in den 50ern und 60ern und 70ern in Deutschland, die auch Musik gemacht haben, die außerhalb von Deutschland gehört wurde und die heute von irgendwelchen Freaks überall auf der Welt gesammelt wird und wo Leute viel Geld für hinlegen. Nur heute gibt's das nicht mehr. Was ist da schiefgelaufen?
Die haben in den 60er Jahren schon dafür gesorgt, dass ihre Leute zum Beispiel in Berkeley in den USA studieren konnten. Also es gab Programme, dass man das machen konnte. Interessanterweise allerdings keine Struktur für Labels oder so. Deswegen sind Plattenaussätze halt auch irrsinnig teuer, weil sie so winzige Auflagen hatten. Und irgendwann in den 70er Jahren gab es am Sibelius-Kolleg, einer der wichtigsten Musikschulen Europas, eine Jazzabteilung, die einen ganz klaren Sound auch hatte. Das waren eigentlich auch Stalinisten. Und das hat sich vor 10 Jahren radikal geändert, wo dann Lehrer gesagt haben auch, ist ja alles schön und gut, ihr müsst euren eigenen Sound finden. Und es gab eben entsprechende Lokalitäten. Es gab die Räume, die auch Dimitri Hegemann ja immer wieder beschwört, als Möglichkeit, überhaupt kreativ zu werden. Es gab die Räume, die haben sie sich genommen. Und es gab eine ganze Gruppe von Leuten, die gesagt haben, Akademie ist schön und gut, aber wir müssen irgendwie ran an die Geschichten. Die waren wahnsinnig viel auch unterwegs und haben eben das alles, das Beste genommen, was sie kriegen konnten, bis hin eben zu den Styles, die sie haben, was ihre Klamotten angeht, ihre Performances angeht. Und da sind sie meiner Ansicht nach eben tatsächlich führend auch in Europa.
Aber ist denn diese Platte jetzt, die wir gehört haben, also ich finde sie jetzt irgendwie ganz hübsch und höre das ganz gerne. Mir geht das Saxophon, also ich bin kein Freund des Saxophons, es geht mir irgendwann natürlich auf den Geist. Und
dieser Saxophonist geht dir auf den Geist?
Der geht mir irgendwann auch auf den Geist, aber es ist dann auch so, also ich kann auch das jetzt, dass das jetzt tolle Songs sind und so wie das da in dem Waschzettel von der Plattenfirma steht, er hat, er hatte schlimme Jahre hinter sich, also es ist ein O-Ton von ihm, schlimme Jahre hinter sich, also oder die Zeit war schlimm und jetzt will er es etwas ruhiger angehen lassen, ein bisschen laid-backer und entspannter und das, ich würde diese Entspanntheit, die höre ich auch diesem Album an, als jemand, der sich in Jazz überhaupt nicht auskennt, aber ihr geht schon per se davon aus, so ist ja diese Diskussion gerade gelaufen, als ob das eigentlich ein Wunderalbum ist, ein wahnsinnig gutes Album, in Deutschland nicht gibt und was auch im amerikanischen Jazz oder wo auch immer einfach ja erstmal seinesgleichen sucht.
Nee, das würde ich nicht sagen.
Ja, aber so wie nein, so läuft Album, unsere Diskussion.
Nein, das gerade. Album von Kamasi Washington ist eine Platte, wie es sie nur alle paar Jahre mal gibt. Aber die Platte ist eine vollkommen okaye Jazzplatte. Genau. Und nicht mehr und nicht weniger. Das Ding ist nur, dass man dieser Platte anhört und wenn man sich sozusagen ein bisschen damit beschäftigt, das auch im Internet irgendwie sehen kann oder bei Clubs, wenn man Zeit hat, dahin zu gehen, dass das eine lebende Musik ist. Also dass diese Musik sozusagen das Jazzversprechen, nämlich urban, improvisiert, Musiker sind da, kommunizieren auf der Bühne miteinander entlang von Strukturen, die sie irgendwie abgesprochen haben, aber die sie sozusagen, was halt Jazz so ist, mit einer bestimmten rhythmischen Struktur. Das ist was jetzt, heute da ist, was mit einem Publikum jetzt spielt, was nicht, eben nicht, in Deutschland habe ich immer das Gefühl, dass, Jazz ist eine Sache, die ist sozusagen abgeschlossen. Das ist eine Musik, die für viele Musiker ist das gut, dass diese Musik sich sozusagen in die Jazz-Festival-Ghettos eingeschlossen hat, aber die quasi mit einer bestimmten Altersgruppe, die jetzt langsam das Rentenalter antritt, aufgehört hat zu leben.
Genau, und deswegen sagt er ja auch dann, das ist unheimlich stylisch da gehen die Leute ab, die sehen gut aus. Also es gibt ja noch ganz viele andere, also Pop-Sachen, die so drumherum sich gruppieren, auf die du ja anscheinend eben auch abfährst, wenn du diese
finnischen Jazz hörst. Hip or Not heißt dieses Stück. Hip or Not, Timo Lassi und seine Band aus seiner Platte Love Bullet. Jetzt hattest du eben noch was gesagt, Gerrit, und ich habe aber vergessen, was es war, worüber wir nochmal reden sollten.
Naja, es ging um die ganzen vielen anderen Pop-Issues, die halt eben tatsächlich da so draufgepackt werden auf den reinen Jazz, wo man hier halt eben Jazz-Festivals und das ist das Berliner Jazzfest und natürlich geht man da nicht hin, weil das ist so akademisch und das ist eben so in seiner Nische und das versteht eben nur noch die Leute, die tatsächlich Jazz verstehen. Alles andere Leute gehen da nicht mehr hin und in Finnland ist es eben ein bisschen anders, weil die Leute sehen gut aus, sie
verstehen, zu unterhalten. Sie spielen in Läden, wo eben nicht reine Jazzläden sind und so weiter.
Naja, aber
nein,
diese
ist, wenn ich das kurz sagen darf. Also es gibt natürlich in Skandinavien im Sommer, in dem kurzen Sommer, wahnsinnige Festivalitis. Also da ist jedes Wochenende ist irgendwo was los und es sind häufig sehr gemischte Festivals. Das heißt, die Schwelle ist erstmal weg. Du hast viel eher mal die Chance, was zu sehen, was du normalerweise nicht sehen würdest. Aber was die Pop-Issues angeht, ich habe darüber mit Sebastian Schutnitzki gesprochen, einem der Macher von X-Jazz und diesem Musiker, der jetzt auch gerade den Jazz-Echo für den besten Trompeter bekommen hat. Und also Lassi ist ja nun immerhin schon 40, aber es gibt deutlich jüngere Musiker, die heute sowas machen. Und er sagte mir, Schutnitzki sagte, hey, guck doch mal, das war doch schon mal so. Also 60er Jahre. Herbie Hancock, wie alt war der, als er einen Vertrag mit Blue Note hatte? 22. Tony Williams ist bei Miles Davis mit 16 eingestiegen. Das waren super junge Typen, die waren super hip, die haben super sharp ausgesehen. Und das war around dieses Zeug. Miles Davis hat ja nicht nur in stinkigen Jazzclubs gespielt, der hat auch in den 60ern dann auf größeren, also diesen Crossover-Pop-Geschichten gespielt und was weiß ich, also lange bevor er elektrisch wurde und so weiter und so fort. Und das alles ist ja sehr, sehr in Vergessenheit geraten, wurde kanonisiert und es gab ganz, ganz schlimme Verteiler in diesem Land. Zuallererst Joachim Ernst Behrendt, der eine entsetzliche Akademisierung mit dieser Musik veranstaltet hat, der sie auch wissentlich verfälscht hat, der Sun Ra zu einem Free-Jazzer gemacht hat, was Sun Ra nie war. Der Sun Ra war zum Beispiel mal alles. Also man könnte tausend Sachen darüber erzählen, was da alles schiefgegangen ist bei uns. Und jetzt haben wir vielleicht ein unbedarftes, positiven Sinne unbedarftes Publikum, dem das alles scheißegal ist, das einfach in den Club geht und eine Musik hört, die, wie Tobias eben gesagt hat, lebt, atmet und verdammt lebendig ist.
Aber stopp. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Bei uns ändert sich das jetzt gerade. Da gibt es 18-jährige, super scharf aussehende Trompeter aus Hamburg oder sowas.
Nee, es ändert sich insofern, dass in Berlin, und das ist in Deutschland tatsächlich zunächst mal ein Berliner Phänomen, eine Szene entstanden ist über die Jahre durch Zuwanderer, die aus allen möglichen Ländern hier eine internationale Szene etabliert haben, mit Musikern, die eben nicht 65 und Free Jazz sind, sondern was anderes sind. Und da gibt es einen Haufen Musiker, ja vielleicht nicht 18, aber lass sie 28 sein, ist ja auch schon mal was.
Also ich war in letzter Zeit öfter mal bei so Jazz, wie soll man sagen, so Open-Mic-Sachen.
Sessions.
Die viel besser waren, als so der Begriff Open Mic immer so denken lässt. Und vor allem sehr vielseitig. Und da habe ich auch genau das, was Andreas gerade gesagt hat, gesehen. Da war praktisch die ganze Welt so in einzelnen Ablegern irgendwie vereint. Und die haben dann teilweise, und das finde ich, ist auch auf dieser Platte der Fall, auf dieser konkreten Platte, einfach Freude-Jazz gespielt. Also das war kein Zirkus-Jazz, das war kein Elite-Jazz, das war kein Poser, kein rein akademischer Jazz, das war das war Unterhaltung und das war nahbar. Und ich glaube, das gilt auch für diese Platte, weil Gerrit, du ja gefragt hast, abgesehen von den Festivals, was ist jetzt daran so toll oder warum geht man da ab? Das ist so eine bestimmte Nahbarkeit, die eben auch Pop ist. Also da ist nicht diese akademische Paranoia, die dann auch oft in der Jazzszene, finde ich, so herrscht.
Das ist natürlich ziemlich straightes Zeug hier, das ist keine Frage. Aber es ist in Berlin so, dass in der neuen Heimat, in Friedrichshain, Free Jazz Sessions stattfinden. Dienstags, glaube ich, oder einmal im Monat. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sehr regelmäßig. Da kommen 600-700 Leute. Und also selbst das, was man dann als akademisch oder schwierig oder die Leute sind da wahnsinnig offen inzwischen, die gehen ja auch zu neuer Musik, zu irgendwelchen verqueren Streichquintetten oder was weiß ich, da ist gerade wahnsinnig viel in Bewegung, das ist innerhalb kürzester Zeit passiert.
So wie das jetzt alles klingt, ist es so, dass irgendwie, wenn wir über Pop reden, über Rock reden oder über elektronische Musik, dann geht das halt irgendwie immer mehr Richtung Klassik und wird irgendwie kanonisiert und wird immer akademischer. Und die Parallelbewegung ist dann also der neue Jazz, der jetzt auf einmal so sprudelt, lebendig ist, vital ist, der wieder rauskommt aus seinen akademischen Ghettos. Ist das so?
Kann man das als Quid? Ihr tut alles so, als wenn das Akademische so schlimm wäre. Ohne Akademie gibt es keinen Jazz. Die besten Jazzmusiker haben das schon auch studiert. Weil das Musik ist, die sehr viel mit Können zu tun hat, anders als Pop und Rock, wo es nicht notwendigerweise ums Können geht.
Ja,
Das war so auch nicht ganz gemeint. Ich glaube, was ich meinte, ist, dass die nichts mehr beweisen müssen. Ja. So,
doch,
und
die
das
beweisen immer, wenn sie eine Platte machen, immer wenn sie spielen, beweisen sie was. Das wollen. Das ist ja auch der Unterschied. Die Typen wollen, richtig. Und gut, aber wir müssen da irgendwann nochmal tatsächlich das Symposium machen. 3 Tage lang hier auf großer Bühne werden wir diskutieren, was ist los? Warum passiert das und warum haben wir das nicht vorher gemerkt? Die Wertung müssen wir jetzt mal schnell live sagen, weil wir haben keine Zeit mehr.
Hit.
Ja, ich gebe geht in Ordnung.
Hit. 3-mal Hit, 1-mal geht in Ordnung. Und ich bedanke mich bei Fanny Tank, Gerrit Bartels, Tobias Rapp, Stefan Lindner, unserem Techniker. Mein Name ist Andreas Müller. Es geht ja gleich weiter mit, wie heißt die Sendung von Jürgen König?
Lost in Music.
Genau. Und We Jazz Theme. Bis zu den Nachrichten. Timo Lassi. Tschüss.
Live aus dem Radio 1 Studio im Admiralspalast. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.